Ihr könnt schon mal das Johannesevangelium aufschlagen. Was stellt ihr euch vor, wenn jemand von Herrlichkeit spricht? Was würdet ihr euch vorstellen, wenn jemand euch Herrlichkeit geben möchte oder euch verherrlichen will? Es kann gut sein, dass eure Vorstellung von Herrlichkeit heute gründlich revidiert werden wird. Wir wollen uns einmal Johannes Kapitel 17 aufmachen. Und ihr wisst, dass unser ganzes Leben darauf hinausgerichtet ist, Gott zu ehren und ihn zu verherrlichen. Und das hat auch Jesus mit seinem Leben getan. Es war oder vielleicht sollten wir sagen, das Ziel, Gott zu verherrlichen, indem er all die Werke tat und all die Worte sprach, die Gott ihm aufgetragen hatte, zu tun bzw. zu reden. Und nun, als Jesus kurz vor seinem Tod noch einmal mit den Jüngern geredet hat, er hat ihnen sehr viel gesagt an diesem letzten Abend, ja, hat er mitunter auch ein Gebet gesprochen, das als das hohepriesterliche Gebet bekannt ist, Johannes 17, ein Gebet, das uns in die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater hineinblicken lässt, wie kein anderer Abschnitt in der Bibel. Und dieses Kapitel 17 im Johannesevangelium beschreibt dieses Gebet, dieses Gespräch von Jesus und seinem Vater. Und wir wollen uns einige Verse aus diesem Buch lesen. Ich möchte dann anhand dieses ersten Verses aus Johannes 17 mit Verse 4 und 5 noch mit dazu, zum einen das Wesen der Verherrlichung anschauen. Wir wollen als zweites anschauen, dass der Vater den Sohn verherrlicht und als drittes, dass der Sohn den Vater verherrlicht. Das sind die drei Wahrheiten, die wir betrachten wollen. Und ich will euch zeigen, dass wir in Christus die gleichen Pflichten und auch Vorzüge haben in Bezug auf Gott, wie Jesus Christus sie selber hatte und dass wir uns darin von ihm nicht unterscheiden. In Christus unterscheiden wir uns vor Gott, dem Vater, in Bezug auf das, was Verherrlichen angeht, nicht von Jesus Christus. Lasst uns lesen Johannes 17, Verse 1 bis 5. Dies redete Jesus, also das, was er davor mit seinen Jüngern an dem Abend, als sie auch das letzte Mal gegessen hatten. Und dies redete er, und nachdem er das geredet hatte, hob er seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Lass uns noch kurz beten, bevor wir weitergehen werden. Ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir wollen ein Stück von deiner Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit deines Sohnes. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen öffnest, um deine Herrlichkeit zu sehen, dass du unser Verständnis dafür öffnest, wie großartig und wichtig es ist, dass wir dich verherrlichen. Amen. Nun, das Erste, was wir anschauen wollen, und das ist auch zugleich in gewisser Weise das Wichtigste, so der Hauptteil der ganzen Botschaft: wenn wir das nicht wirklich verstehen und erkennen, wird uns ein Großteil dessen, was Herrlichkeit und Verherrlichen bedeutet, abhanden kommen. Und was ist das Wesen der Herrlichkeit? Bevor wir das Wesen besser charakterisieren, sollten wir noch ganz kurz einmal feststellen, was ist denn die Stunde der Verherrlichung? Jesus sagt hier in Vers 1, Vater, die Stunde ist gekommen. Von welcher Stunde spricht er? Nun, wir könnten jetzt eine ganze Studie aus dem Johannesbuch machen und das kann ich natürlich nicht hier in einer Predigt tun, aber ich habe es zu Hause getan. Jesus entfaltet, oder sagen wir mal, Johannes entfaltet in seinem Evangelium von Anfang an einen Plan Gottes. Einen Plan, der auf ein ganz bestimmtes Ziel hinausgeht. Und immer wieder sagt Jesus, dass gewisse Dinge geschehen oder eben nicht geschehen sind, weil die Stunde noch nicht gekommen ist. Sie konnten ihn nicht fassen, weil seine Zeit noch nicht da war, weil die Stunde nicht gekommen ist. Und wenn im Johannesevangelium von dieser einen besonderen Stunde, das ist nicht eine 60-Minuten-Stunde, sondern ein Zeitabschnitt, also ein Ereignis, spricht, dann ist das die Kreuzigung. Dann ist das die Stunde oder das Ereignis, an dem die Welt Jesus gekreuzigt hat und er sein Leben gab. Das, worauf das gesamte Evangelium hinarbeitet, was die ganze Bibel hinarbeitet, das ist nicht alles, aber das ist der eine große Höhepunkt, die Kreuzigung von Jesus Christus und seine Auferstehung. Und nun, die Stunde der Verherrlichung ist die Stunde des Kreuzes. Und bereits hier fangen wir an zu straucheln mit unserem Verständnis über Herrlichkeit. Niemand von uns würde intuitiv, rein gefühlsmäßig, an eine Kreuzigung denken, wenn er an Herrlichkeit denkt. Nun, natürlich ist nicht das qualvolle Sterben die Herrlichkeit, aber das werden wir noch weiter sehen. Nun, worin liegt denn die Herrlichkeit des Kreuzes? Was ist denn? Zum Teil liegt es an der Erhöhung von Jesus Christus danach. Ihr wisst, nachdem Jesus auferstanden ist, hat Gott ihn über alle Reiche gesetzt, über alle Engel und Engelwesen. Und er hat ihm alle Macht gegeben. Er hat ihm die Gemeinde gegeben. Er hat ihn zum Haupt der Gemeinde gesetzt. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Das ist aber nur ein Teil der Herrlichkeit. Ein anderer Teil der Herrlichkeit ist die viele Dankbarkeit und Anbetung, die daraus kommt. Unzählige Lieder wurden geschrieben und werden regelmäßig gesungen in Dankbarkeit und Anbetung für dieses Werk, das Gott für uns getan hat. Und wie viele Christen äußern Gott regelmäßig, ja täglich ihre Dankbarkeit, dass Christus für sie gestorben ist. Auch das ist ein großer Teil der Herrlichkeit. Das ehrt Gott, das ehrt Jesus Christus und das ist ein Teil dessen, was Jesus gebetet hat. Verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt gegründet war. Denn als Jesus Christus noch bei dem Vater war und die Welt noch nicht existierte, hat er bei Gott die absolute, vollkommene Herrlichkeit gehabt, die Liebe, die absolute Einheit, sodass nichts hinzugefügt werden konnte. Und als Gott die Welt geschaffen hat und der Mensch rebellierte und der Satan davor rebellierte und einen Großteil der Engel mit sich zog, die wir heute Dämonen nennen, dann ist sehr viel Herrlichkeit, man könnte vielleicht sagen, in gewisser Weise dunkel geworden. Kein Mensch hat Gott verherrlicht. Auch diese abgefallenen Engel verherrlichen Gott nicht. Und dadurch, dass die Menschen jetzt zurückkehren, dass sie sich wieder zu Gott bekehren können, ist wieder Herrlichkeit da in Form von Anbetung und Dankbarkeit. Auch das ist ein Teil der Herrlichkeit des Kreuzes. Aber die Herrlichkeit des Kreuzes zeigt sich nicht nur in dem danach, dass nachdem Christus das alles vollbracht hat, dass dann die Herrlichkeit kommt. Wie wir oft sagen, erst durch ein dunkles Tal und dann kommt das Schöne. Was Jesus hier sagt, ist, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Und vielleicht fragt ihr euch, wie kann Christus in diesem Leiden verherrlicht werden Und wie kann Christus in diesem Leiden seinen Vater verherrlichen? Und was hat das alles mit uns zu tun? Nun, die Herrlichkeit des Kreuzes ist in einem besonderen Maß die Herrlichkeit des Wesens Gottes, voller Gnade und Wahrheit. Die Jünger sahen es. Johannes war ein sehr enger Verbündeter mit Jesus. Er war so nah bei ihm und er schreibt dieses Evangelium und er beginnt gleich am Anfang. Die ersten 14 Verse sind Einführung, wo Johannes sehr vieles, was er später im Evangelium entfaltet, so die Kernsachen bereits auf den Punkt bringt und dann weiter entfaltet. Und er schreibt in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit eines einzigartigen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Johannes hebt die Schönheit des Wesens Gottes hervor, seinen Charakter, wenn er von der Herrlichkeit spricht. Johannes sagt, die Herrlichkeit, die wir gesehen haben, sie war nicht Macht und Gewalt und Hoheit. Die Herrlichkeit, die wir an diesem Jesus gesehen haben, war voller Gnade und Wahrheit. Es war ein Wesen, das so unbeschreiblich an Schönheit war. Das war einfach die Herrlichkeit des einen einzigartigen, eingeborenen Sohnes vom Vater. Und die Jünger, sie sahen seine Herrlichkeit. Sie sahen den weisen und anwissenden Jesus, wie er immer genauestens wusste, wie jemandem zu antworten ist, der immer eine Antwort hatte, eine Antwort, die seine Feinde sprachlos machten. Sie sahen in ihm Wahrheit und Leben in seinen Worten. Selbst als alle Menschen gingen und sagten, das ist eine harte Rede und Jesus sie förmlich dazu einlädt zu gehen oder er fragt, wollt ihr auch gehen? Sie sagen, wohin? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Sie sahen in ihm Wahrheit und Leben. Sie sahen seine Gnade und Geduld, die er mit ihnen, die so schwer vom Begriff waren, immer wieder aufbrachte. Und diese vielen Menschen, die oft so unverständig und ungläubig waren, sie sahen, wie er so voller Geduld und Barmherzigkeit mit ihnen umging. Sie sahen, mit welcher Liebe Jesus sich um Menschen gekümmert hat, wie er innerlich bewegt wurde, wenn jemand gelitten hat, die eine Witwe, die alleine war, nachdem ihr Sohn gestorben war, oder der Lazarus, der starb und Jesus weinte. Sie sahen, wie er um Jerusalem geweint hat, als er nach Jerusalem hineinging und wie gerne er sie versammelt hätte, wie eine Glucke ihre Küken versammelt. Jerusalem wollte nicht. Sie sahen seine Demut und seine Dienstbereitschaft, als er ihre Füße gewaschen hat. Er, der Sohn Gottes, der König aller Könige, wusch wie ein Sklave seinen Jüngern die Füße, seinem Geschöpf. Sie sahen diese Demut, diesen Dienst. Sie erlebten ihn, wie er für sie die höchste Erfüllung und Einheit mit Gott erbeten hat, jetzt gerade hier in Johannes 17. Das ist so ein gewaltiges Kapitel, wo Jesus so eine Einheit und so eine herrliches Zusammensein zwischen Gott und Menschen erbittet. Das muss gewaltig gewesen sein für die Jünger, die das selbst gehört haben, die diese, nennen wir es vielleicht einmal Aura oder diese Anwesenheit des Geistes, die Göttlichkeit um sie herum, als sie es hörten. Sie sahen, wie er um ihre Sicherheit besorgt war, als er in Gethsemane gefangen genommen wurde. Und er sagte, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Sie sahen, mit welcher Ruhe und Milde er seinen Peinigern begegnete. Sie sahen, wie er sich auf dem Weg zur Kreuzigung, das Kreuz tragend, um die weinenden nachfolgenden Frauen kümmerte und sagte, weint nicht über mich, weint über euch. Ihr habt es viel nötiger. Und eure Kinder. Sie sahen, wie Jesus am Kreuz hängend für die betete, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Johannes erlebte, wie Jesus sich am Kreuz hängend um seine Mutter kümmerte und sagte: Frau, das ist dein Sohn. Und dem Johannes gab er den Auftrag: Das ist deine Mutter. Kümmere dich um sie. Und Petrus erlebte, wie Jesus ihn, den Verleugner, immer noch liebte und ihm diesen großen Auftrag gab, für seine Schafe zu sorgen, die zu weiden. Die Jünger sahen seine wahre Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier am Kreuz ist Gottes einmaliges und herrliches Wesen heller aufgeleuchtet, als es jemals in irgendeiner Art und Weise anderswo tun könnte. Es gibt nichts, wo Gott mehr zeigen könnte, wie sehr er liebt, wie barmherzig und gnädig er ist, wie sehr es ihm um die Menschen geht, wie Gott tatsächlich in seinem Wesen ist, als in irgendeiner anderen denkbaren Situation. Deswegen ist das Kreuz das, was Gottes Herrlichkeit am hellsten und am eindrücklichsten scheinen lässt. Und ich bin sicher, als Jesus dieses Gebet gesprochen hat, hat er genau auch daran gedacht. Nicht nur an die Herrlichkeit danach, sondern hier, er sagte: Verherrliche deinen Sohn. Die Stunde ist gekommen. Jetzt werden wir als Gottheit der Welt zeigen, wer und was Gott wirklich ist. Ohne das Kreuz hätten wir diese einzigartige, großartige und majestätische Herrlichkeit seines Wesens nie sehen können. Das ist die Herrlichkeit des Kreuzes. Schaut, Paulus schreibt davon an die Philipper. Und das ist ein Abschnitt, den ihr euch immer wieder, wenn ihr in irgendwelchen Versuchungen seid und mit Sünden zu kämpfen habt, vor Augen führen solltet. In Philipper 2 sagt Paulus an die Philipper, er ermahnt sie, sagt: Wenn ihr schon so vieles habt, und es war eine gute Gemeinde, die Philipper, es war eine gesunde Gemeinde. Er sagt: Aber dann macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, dass ihr Liebe untereinander habt, dass ihr nichts aus Selbstsucht tut. Und dann sagt er zum Schluss, dass ihr auch das Wesen Gottes haben solltet. Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, noch vor Grundlegung der Welt, das steht hier nicht, aber das war seine Gestalt bei Gott, er hielt es nicht fest, wie einen Raub Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußersten Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in diesem Namen Jesus sich alle Knie beugen, derer, die im Himmel und derer, die auf Erden sind und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Paulus zeigt einen kurzen Verlauf und sagt, Jesus hat sich so weit erniedrigt, dass er sogar am Kreuz starb, obwohl er Gott war, dass ihm wirklich alle Ehre gebührt. Das ist die Herrlichkeit des Kreuzes. Nun, was heißt das für dich? Was heißt die Stunde der Verherrlichung für dich? Seitdem das Kreuz diese Herrlichkeit offenbart hat, leben wir in Christus mit dem Kreuz im Zentrum. Unser ganzes Leben, auch nicht nur, also das ist ein kümmerliches Christsein, wenn jemand lediglich dieses Bekenntnis spricht und für den die Bekehrung und dieses Ereignis am Kreuz einfach nur eine Eintrittskarte in den Himmel ist. Und ansonsten möchte er gern sein Leben weiterleben. Das Evangelium ist nicht nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium beeinflusst dein ganzes Leben. Es nimmt dein Leben, wie du es bisher gelebt hast. Es tötet dein Leben, wie du es bisher gelebt hast, damit du zu einem neuen Leben auferstehst, so wie Jesus gestorben und auch verstanden ist. Und mit diesem Kreuz im Zentrum leben wir ein wahrhaftiges Leben mit Christus. In dieser Gnade, jeden Tag neu in dieser Gnade, in dieser Wahrheit leben. Das ist es, was es heißt, in dieser Herrlichkeit Gottes leben und sein Wesen widerspiegeln. Bist du denn bereit für die Herrlichkeit Gottes, für sein Wesen, dich selbst zu verleugnen und mit Jesus ans Kreuz zu gehen? Nun, das ist es, was Jesus sagte, als Leute ihm nachfolgen wollten. Nehmt auf euch euer Kreuz täglich, verleugnet euch selbst und kommt und folgt mir nach. Nun lasst uns zum zweiten Punkt gehen. Der Sohn verherrlicht den Vater. Nun, Jesus hat seinen Vater durch zwei Dinge verherrlicht. Und die kann man auch noch zusammenfassen durch eine Sache. Er hat alle Werke getan, die der Vater ihm aufgetragen hat zu tun. Und er hat alle Worte gesprochen, die der Vater ihm aufgetragen hat zu sprechen. Und damit verherrlichte Jesus den, der ihn gesandt hat. Schaut, wir haben gelesen in Vers 4, Johannes 17, 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Wie? Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Nun, Johannes beginnt ziemlich früh in seinem Evangelium zu beschreiben, wie Jesus seine Herrlichkeit begann zu offenbaren. Das war das Wunder auf der Hochzeit zu Kana. Da begann Jesus seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und einen gewissen Höhepunkt erreichte er, abgesehen vom Kreuz natürlich, bei der Auferweckung von Lazarus. Er hat all die Werke getan, die Gott ihm gegeben hat, um Gott zu verherrlichen. Ja, er sagte beispielsweise bei Lazarus, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Er hat Gott auch durch die Worte verherrlicht, die Gott ihm aufgetragen hat zu sprechen. In Johannes 7, Vers 16 bis 18, da sagt es, da antwortet Jesus der Volksmenge, die ihn kritisiert, er sagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und Vers 18 ist sehr bedeutsam. Da sagt Jesus, wer aus sich selbst redet. Und das kann von uns, er sagt das allgemein, er sagt das nicht nur, wenn ich von mir selbst reden würde, sondern jeder, wer aus sich selbst redet, also wenn du deine eigenen Ideen und Gedanken sprichst, deine eigene Welt verwirklichen möchtest, deine Pläne, deine Ziele, deine Wünsche, wenn du von dir selbst aus sprichst, also wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Und obwohl Jesus selber Gott war und in ihm keine Unwahrheit, sondern lauter Wahrheit war, hat er dennoch aufgrund dieses Grundsatzes, den ihr hier selber der Volksmenge sagt, nur das geredet, was derjenige ihm auftrug zu reden, der ihn gesandt hat. Denn das ist wahrhaftig. Wenn du nicht dein eigenes Ziel verfolgst, sondern wenn du das Ziel dessen verfolgst, der dich gesandt hat. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum Jesus auch betete in diesem gleichen Gebet, Johannes 17, ich sende sie in die Welt, so wie du mich gesandt hast, sende ich sie. Er sagt das nicht nur im Gebet, er hat es den Jüngern selbst gesandt. Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Diese Sendung der Christen und auch eigentlich die gesamte Schöpfung, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass der Mensch ihn verherrlichen soll, das gesamte Daseinsberechtigung der Menschheit überhaupt, ist dieser eine Grund zu verkündigen und zu tun, wozu Gott uns bestimmt hat, zu verkündigen und zu tun, das ist wahrhaftig. Wenn du das redest und das tust, was der getan und gesagt haben will, der dich gesandt hat, beziehungsweise geschaffen. Nun, die Anwendung für uns ist hier sehr eindeutig. Jesus sagt das ja nicht nur auf sich bezogen, sondern allgemein. Wir verherrlichen Gott dadurch, dass wir das Werk tun, das Gott uns gegeben hat zu tun. Und die Worte reden, die Gott uns gegeben hat zu verkündigen. Das ist tatsächlich nichts weniger als der Sinn und die Bestimmung unseres Lebens. Dazu sind wir da. Dafür hat Gott uns geschaffen, zu seiner Verherrlichung. Guck mal, es gibt so einen großen Auftrag, der uns an die Verherrlichung als Ziel erinnert. In 1. Korinther 6, Verse 19 und 20. In Vers 20 heißt es da, ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Hier geht es darum, dass sie in Reinheit leben sollen, die Korinther, und dass der Heilige Geist, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, unser Leib. Und deswegen sagt Paulus, ihr seid so teuer erkauft, verherrlicht Gott in eurem Leib. Oder in Matthäus 5, 16 lesen wir, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Petrus schreibt das Gleiche in 1. Petrus 2, heißt es in 12, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund eurer guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und immer wieder sehen wir dieses Konzept, dass wir durch unser Leben, durch unsere Taten Gott verherrlichen, wenn sie denn entsprechend seines Wesens sind und nicht unser eigenes Ziel verfolgen. Das gleiche Konzept gilt auch im Dienst in einer Gemeinde. Petrus ermahnt in 1. Petrus 4, 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott reicht. Warum? Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Auch unser Dienst, unser ganzes Sein ist darauf ausgerichtet, Gott zu dienen. Und das tun wir, indem wir das Wesen von Gott leben. Das ist es, was es bedeutet, Christus immer ähnlicher zu werden. Bis die Herrlichkeit Gottes auch unter größten Leiden hervorscheint, dann ist sie am herrlichsten. Dann scheint das Wesen Gottes auch in einem normalen Menschen wirklich hell, leuchtend und herrlich. Und davon spricht Petrus dann ein paar Verse weiter, nachdem er sagt, dass sie dienen sollen zur Ehre Gottes. Wirklich ein paar Verse. Verse 15 und 16, keiner von euch soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Und als Jesus mit Petrus nach der Auferstehung dort am See ging und er hat ihn dreimal gefragt, hast du mich lieb? Dann sagte er ihm auch, wahrlich, ich sage dir, als du jung warst, hast du dich selbst gegürtet und bist hingegangen, wo du hin wolltest. Aber wenn du älter sein wirst, dann werden andere Menschen dich gürten. Sie werden dich leiten, wo du nicht hin willst. Nun, Jesus sprach von seinem Tod, den Petrus haben würde, dass er auch als Märtyrer sterben würde. Laut Überlieferung ist Petrus auch ans Kreuz genagelt worden, genauso wie sein Herr. Und in diesem Abschnitt sagt Jesus, Johannes 21, Vers 19, dies sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen werde. Und in der Tat hat Jesus von seinen Nachfolgern nichts weniger verlangt, als dass an ihnen die gleiche Herrlichkeit des Wesens Gottes offenbar wird. Und das ist ernüchternd. Und es geht nicht darum, dass du leidest und die Zähne zusammenbeißt und aushältst. Es geht darum, dass du das Wesen Gottes, die Herrlichkeit Gottes, zeigst mit deinem Wesen. Dass in jeder Art von Dunkelheit in unserer Welt, mag sie in der Christenverfolgung, in Krankheit oder in schwierigen Beziehungen sein, in jeder Art der Dunkelheit dieses Lebens sind wir aufgerufen, durch das Wesen Gottes, Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Ihn so zu ehren, das ist der Sinn und die Berufung unseres Lebens. Nun, ich will nach dem dritten Punkt ansprechen. So wie Jesus hier betet, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlicht. Nun, wir haben uns angeschaut, wie Jesus den Vater verherrlicht und wie wir parallel dazu ebenfalls den Vater verherrlichen können. Jetzt wollen wir uns noch kurz anschauen, wie der Vater den Sohn verherrlicht. Nun, Gott der Vater, der seinen Sohn gesandt hat, der sucht die Ehre des Sohnes. Und das ist so eine Wechselbeziehung in der göttlichen Welt, die Gott auch bei den Menschen sucht. Jeder verleugnet sich selbst und dient dem anderen, völlig selbstlos. Und so haben auch Gott Vater und Gott Sohn einander selbstlos die Ehre gegeben und einander ehren wollen. Während der Sohn sagt, ich ehre den Vater, indem ich das tue und rede, was der Vater mir aufgetragen hat. In gleicher Weise sagt Gott, ich werde den ehren, der in meinem Namen geht. Und ich will ihn ehren. In Johannes 8,50 sagt Jesus zu den Menschen, die nicht so ganz mit ihm einverstanden waren, er sagt, ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Und das ist ein großes Wort, wenn Jesus sagt, der richtet, der ist darauf bedacht, dass ich, also dass Jesus Christus, geehrt wird. Jesus hat an mehreren Stellen klargemacht, dass der Vater derjenige ist, der ihn ehrt und der auch diese Ehre des Sohnes sucht. Nun, worin besteht die Herrlichkeit, mit der Vater den Sohn verherrlicht hat? Wir haben da schon einiges angeschaut. Das ist einmal die Erhöhung Christi über alle Gewalten und Mächte. Ihm ist gegeben die Herrschaft über die gesamte Welt. Ihm ist alles unterordnet und er ist als Haupt über die Gemeinde gesetzt. Ich lese einmal aus Philipper 5, Philipper 2, das, was wir gerade gelesen haben, nochmal. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Nun, das ist die eine Sache, dass Gott seinen Vater darin, dass Gott der Vater seinen Sohn darin erhöht, dass er ihm über alle Gewalten und Mächte gesetzt hat. Die andere Sache ist in der Herrlichkeit des Wesens Gottes. Gott hat seinen Sohn Jesus darin Herrlichkeit gegeben, weil er das Wesen Gottes auch in schlimmsten Leiden und in größten Schwierigkeiten vollkommen dargestellt hat. Und das ist es doch, was Christus heute so viel Ehre einbringt unter den Christen, unter seinen Nachfolgern. Wie oft danken wir dafür und erinnern uns daran. Und es gibt keine christliche Strömung, oder mir ist zumindest keine bekannt, die nicht auch das Mahl des Herrn an Erinnerung an das Leiden und Sterben von Jesus feiert. Unterschiedliche Gründen vielleicht auch. Aber dieses Erinnerungsmahl, das zieht sich durch alle Christenkreise hindurch. Wie viele Lieder sind geschrieben worden, wie oft danken und preisen Christen Jesus dafür, dass er das vollbracht hat. Die Herrlichkeit des Wesens Gottes hat er uns gezeigt. Nun, jetzt würdet ihr vielleicht sagen, es wäre auch schön, wenn es auch hier die gleiche Parallele wie sonst überall gäbe. und Jesus nicht nur seinen Sohn, und Gott, der Vater, nicht nur seinen Sohn verherrlichen würde, den er gesandt hat, sondern auch uns verherrlichen würde, die wir auch seine Gesandten und seine Geschöpfe sind. Und in der Tat, es gibt einige Bibelstellen, die darauf hinweisen, aber die klarste und deutlichste lesen wir in Römer. In Römer Kapitel 8, Vers 30. Und das hat mich so erstaunt. Hier geht es darum, dass Gott uns erwählt hat und dazu vorherbestimmt hat, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und dann sagt er in Vers 30 folgendes, Römer 8, Vers 30, die er, also Gott, aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. In der Tat, so wie Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus verherrlichen wollte und es auch tat, genau so will und wird er auch uns verherrlichen. Und diese Art, wie er das hier schreibt, das ist eine vollendete Tatsache, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist eine abgeschlossene Sache. Vielleicht fragst du, wie kann Gott eine Sache abgeschlossen haben, die für viele Menschen ja noch in der Zukunft liegt? Und damals, als Paulus das schrieb, dann lag das für uns alle auch noch in der Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, bei Gott ist die Sache so beschlossen, dass sie abgeschlossen ist. Fertiges Werk. Jeder, der sich zu Gott bekehrt, jeder, der durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt wird, den wird, den hat er auch verherrlicht. In Christus sieht Gott der Vater uns als solche an, die ihn so vollkommen mit ihren Werken und Worten verherrlichen, wie Christus es auf der Erde getan hat. Und jeder, der sich einigermaßen selber kennt, sollte spätestens hier wirklich staunen und wirklich staunen und sagen, wie kommen wir an dieses großartige Geschenk, dass Gott in uns solch eine Herrlichkeit hineinlegt, nur weil wir in Christus sind, ohne dass wir es tatsächlich getan haben. Nun, wir verstehen, dass Gott sagt, wenn ich dich auch so verherrliche mit einer Herrlichkeit, die Christus hatte, als würdest du vollkommen mein ganzes Werk getan haben, dann will ich auch, dass du so lebst. Nun, es ist nicht, weil wir so leben, dass er uns so sieht und dass er uns auch mit einer solchen Herrlichkeit verherrlichen möchte in der Ewigkeit. Es ist nicht unser Werk, sondern es ist einfach unser Glaube an Jesus und dass wir in Christus sind und er uns in Christus sieht. Wenn er uns anschaut, sieht er die Vollkommenheit Christi. Und das ist großartig. Und das ist wunderbar. Ihr Lieben, das Wesen Gottes kam am Kreuz zu seiner größten Herrlichkeit. Ohne das Kreuz hätten wir diese einzigartige, großartige und majestätische Herrlichkeit Gottes nie gesehen. Und die Verherrlichung am eigenen Leib würden wir nie erfahren können. Heute ist diese Gnade noch da. Das, was Johannes von Anfang an schreibt, sagt er, wir sahen seine Herrlichkeit. Sie war voller Wahrheit, aber auch voller Gnade. Und heute ist diese Gnadenzeit noch für jeden da, der noch nicht diese Gnade angenommen hat. Und Gott ruft, lasst euch versöhnen. Oder wir rufen an seiner Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Nur in Christus hast du die wahre Errettung und diese Herrlichkeit, die du bei Gott haben kannst. Diese Herrlichkeit, die wir alle verfehlen von unseren eigenen Werken aus. Wir verherrlichen Gott dadurch, dass wir das Werk tun, das Gott uns gegeben hat zu tun und dass wir die Worte reden, die Gott uns gegeben hat zu reden. Das ist nichts weniger als der Sinn und die Bestimmung unseres Lebens. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Vater im Himmel, du bist so voller Herrlichkeit, so voller Gnade und Wahrheit. Und dein Sohn Jesus Christus hat diese deine Herrlichkeit, dieses wunderbare Wesen von dir auf dieser Erde bekannt gemacht und am Kreuz zur größten Herrlichkeit und zum höchsten Aufleuchten gebracht. Wenn wir ihn sehen, sehen wir dich. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir immer mehr Jesus erkennen, deinen Sohn, damit wir auch immer mehr dich erkennen, wie du bist, dass wir deine Herrlichkeit sowohl erkennen als auch in dieser Herrlichkeit leben und mit unserem ganzen Leben danach trachten, dich zu verherrlichen. Immerhin hast du uns sogar die Verheißung gegeben, dass du uns verherrlichen wirst und auch schon verherrlicht hast, die wir es weder verdient haben noch jemals werden verdienen können. Du bist so voller Gnade. Deine Größe ist so gewaltig, deine Herrlichkeit so unermesslich, so majestätisch, dass wir nichts anderes können, als dir danken, dich anbeten, uns vor dir niederwerfen und sagen, in dir ist wahre Herrlichkeit. Amen.